herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Webfree Next Level. Ich bin der André, mit mir wie immer der Stefan. Schönen guten Morgen und wir haben heute einen wunderbaren Gast, Dr. Stefanie Morgenroth. Morgen Steffi. Hello. Grüß dich. Grüß dich, Stefan. Hallo Steffi. Das wird heute schwierig für mich.
Das wird heute schwierig, ja. Aber bei Stefan und Steffi gibt es einen riesengroßen Unterschied und das ist ein Doktortitel. Da bin ich noch ganz weit von entfernt. Ich war sehr, sehr überrascht, dass wir so früh in unseren Folgen tatsächlich jemanden sprechen dürfen, der sogar einen Doktortitel hat. Steffi auch sehr, sehr engagiert auf LinkedIn. Wir werden das auch in die Videobeschreibung packen. Und YouTube natürlich auch. Das heißt, wir werden deine Socials auch in die Videobeschreibung packen. Das heißt, dann alle Zuhörer, checkt das gerne unbedingt einmal aus, was die Steffi da an Content macht. Sehr, sehr viele spannende Informationen. Und André, heute soll es darum gehen, dass wir Steffi ein bisschen ausfragen und ein bisschen was zu ihrer Geschichte erhören, aber auch gleichzeitig ein bisschen versuchen, Wissen aus hier rauszukitzeln.
Auf jeden Fall. Guten Morgen, Steffi. Grüß dich.
Guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass ich für euch sein darf.
Sehr gut. Du, Steffi, ich habe dich gefunden. Ist nicht ganz richtig, ja. Ich bin ja auf LinkedIn unterwegs oder wir sind auf LinkedIn unterwegs und jetzt durch die Podcast-Folgen. Und du bist da schon sehr untriebig auf YouTube, LinkedIn und Ähnliches, was in diesem Krypto-Space los ist. Und hast ja mit deinem Titel Miss Krypto, was ja schon einiges aussagt, machst du dort Furore. Jetzt habe ich aber in deiner Vita gelesen, dass du eigentlich aus einem völlig anderen Bereich kommst, also ursprünglich. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Spannend auf jeden Fall.
Ja, hätte auch nicht gedacht, dass ich heute hier bin. Vor 5 Jahren sah mein Leben auch ganz anders aus. Also ich komme eigentlich wirklich aus der Medizin, habe Humanmedizin studiert, ganz normal durchstudiert, habe promoviert in der Zeit, war auch schon während des Studiums eigentlich auf dem Trip, ja, ich werde Ärztin. Hab dann immer auch während des Studiums mit verschiedenen Themen gespielt. Was mache ich denn? Wo geht denn die Reise hin? War dann allgemeinmedizinische Ausbildung, bin ich hängen geblieben, hab dann den Facharzt begonnen und hab den dann aber pausiert, weil dann eben Krypto dazwischen kam. Und es hat mich, und das ist wirklich auch der Slogan von Anfang an, es hat mich von Beginn an so fasziniert. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Also, dass ich sag so, ich mache jetzt Krypto irgendwie ab sofort, sondern ich hatte so diese Eingebung, dieses so, ja, das ist es. Das ist mein Space, da fühle ich mich wohl, da kann ich Mehrwerte bieten, da kann ich Menschen mit auf eine Reise nehmen, motivieren. Ich kann es mit dem verbinden, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, mit dem Wissen, was ich mir über die Zeit mit angeeignet habe. Es war immer so auch so die Frage, so, ja, Wissen aus der Medizin, es ist doch alles irgendwie total verschwendet und so und jetzt Krypto und Blockchain und überhaupt nicht, weil dieses ganze Systematisieren, Zusammenhänge zu verstehen, zu begreifen und bei mir auch einfach dieses so, ich möchte einfach Dinge verstehen, die ich nicht verstehe, oder so diese innere Ansporn und das dann weiterzugeben, weil ich das einfach liebe, in den Menschen ein Lächeln zu sehen, wenn der Aha-Effekt auftaucht, oh, jetzt habe ich es kapiert. Das hat mich einfach motiviert. Und ja, da ist Krypto ja draus entstanden.
Bist du denn, also es gibt doch bestimmt einen Menschen, also bei mir war es ein Arbeitskollege, der neben mir saß und dann irgendwie mich laut anschrie, er hätte wieder $2 verdient mit Mining damals, wie gesagt, lange, 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 lange her. Das war so mein erster Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, was machst du da? Ich habe keine Ahnung und möchte auch, also ich bin da genauso wie du, ich bin da auch sehr wissensbegierig, so, und möchte verstehen, was da gerade passiert. Gab es da auch so eine, wo du sagst, das war der Wendepunkt oder das war so eine Begebenheit, wo du sagst, okay, damit muss ich mich jetzt genauer beschäftigen?
Es war bei mir, Zufall mehr. Ich habe das Buch Kryptowährungen damals von Hosp in die Hand bekommen und ich habe früher sehr, sehr viel gelesen und das war dann für mich so ja ganz grundlegendes Basisbuch, Einführung überhaupt, was bedeutet dezentral, was bedeutet zentral und das hattest du ja als Mediziner vorher nicht auf dem Schirm gehabt und das war für mich so eine neue Erkenntnis auf einem komplett neuen Gebiet, hat sich für mich einfach erschlossen. Dann zu verstehen eigentlich, in welche wie Infrastrukturen aufgebaut sind, wie gesellschaftliche Konstellationen aufgebaut sind und wie man mit Technologie einfach begeistern kann. Ich glaube, das war für mich so ein großer Mehrwert und auch zu verstehen, wie man Ressourcen durch die Dezentralisierung verteilen kann, Mehrwerte für Nutzer schaffen, jetzt sind wir beim Thema Web3 eben, in verschiedenen Bereichen. Ist es die Gesundheitsbranche, wo ich herkomme, wo ich so viel gesehen habe? Ich dachte mir so, da kann man so viel verbessern und durch Innovation, Digitalisierung erreichen. Fachkräftemangel, Ärzte und Personal, was unglaublich ausgelastet ist. Ich war in Arztpraxen unterwegs, da war jeder am Limit und man konnte aber, hat aber auch keine Lösung gehabt, ne? Außer vielleicht ein bisschen mehr Digitalisierung, aber das war so Stufe 1.0 nach dem Faxgerät, kam dann einfach mal die Anfrage nach der Warteschleife übers Telefon, dann über Online-Terminkalender. Und ich gesagt so, ja, mit Krypto und Blockchain kannst du es ja noch viel mehr on-chain, also kannst in Echtzeit viel mehr Daten und Nutzer und klar, Datenschutzthema, also wenn man das alles in Einklang bringen würde. Und dann war so für mich so diese Vision plötzlich da und es kam dann von der Gesundheit, bin ich dann ziemlich schnell auch übergetreten in Finanzthemen. Und ja, und so war es für mich geschehen. Also Blockchain erstmal Technologiebereich und dann von Technologie dann in auch in den Investitionsbereich, logischerweise. Es ist ja, geht ja einher.
Definitiv. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade wo du jetzt von Arztpraxen sprichst. Ich bin ja über das Daytrading in Kryptowährungen reingerutscht. Das heißt, ich habe nicht die Dinger nur getradet, sondern habe mich irgendwann auch damit beschäftigt. Habe dann auch ein Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, welches das war. Das muss ich nochmal raussuchen. Und habe da dann angefangen, überhaupt mal die Geschichte von Geld überhaupt zu verstehen. So, wie ist das Geld entstanden? Wie funktioniert das Geldsystem eigentlich? Und dass die meisten Währungssysteme nach einigen Jahren kollabieren. So, das waren meine Einstiege in die Welt der Kryptowährungen. Und da führte dann natürlich so der Weg immer weiter. Dann ging es Richtung Blockchain. Wie funktioniert das Ganze? André ist dann noch einen Schritt weiter gegangen, ja, hat das quasi nochmal studiert. Und dann kam auch das ganze Web3 und die Übermittlung und Verschlüsselung und das Abspeichern auf der Blockchain von Daten etc. und dieser Datentransfer. Und da habe ich tatsächlich auch mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Und da ging es tatsächlich auch um Arztpraxen, was das teilweise für ein langwieriger Prozess ist, an seine Daten zu kommen oder dass die Daten versendet werden. Denn wenn man sagt, schick mir einfach eine E-Mail, weil ich brauche das mal eben schnell, dann bist du da aber an einer ganz falschen Adresse bei einer Arztpraxis, wenn es heißt, schick mir meine Gesundheitsdaten per Mail.
Ich habe wirklich, also ich hatte zeitlang selber eigene Patienten. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Datenschutzerklärung, ich musste das alles ausdrucken. Ja, und habe das dann mit dem Anamnesebogen alles ausgedruckt und dann auf das Klemmbrett drauf. Dann denke ich mir so ein, zwei Jahre später und du kommst auf so eine geile Technologie und ich weiß, okay, das sind 10 Jahre noch voraus und ich bin aber total zuversichtlich, dass das früher oder später eingeführt werden wird oder mit ein Teil unserer Zukunft spielen wird. Wie gesagt, eben in sämtlichen Branchen. Es betrifft ja eben nicht nur die Gesundheit, sondern ja, wir sind Finanzbranche, sind wir weit voraus, Medien- und Unterhaltungsbranche, Gamingbranche, AI. Das sind so die nächsten, das sind wahrscheinlich eher so die Branchen, die vor Gesundheit nachziehen werden. Also die kritischen Systeme werden dann eher danach folgen. Aber einfach zu verstehen, wie viel einfacher das alles machen würde. Und ich genau, du hast es gerade erwähnt, Stefan, sorry, dieses Thema Bildung. Ich glaube, das ist so dieser, so ein, wie sagt man dazu? Das ist eine typische Eigenschaft, ein Merkmal von Medizinern oder von vielen, da habe ich mitbekommen. Man möchte immer das Detail, ins Detail reingehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, so warum auch die YouTube-Skripte bei mir dann manchmal zu Deep Dive werden. So Gottes Willen, ich habe das die meine Zuschauer, meine Community hier mit Infos zugespammt. Aber für mich ist immer so dieses: Ah, warum ist es so? Warum? Also wie funktioniert die Blockchain? Warum funktioniert sie so, wie sie funktioniert? Und was geht es und wie funktionieren die Mechanismen dahinter? Und so gehe ich erst in die Tiefe und von der Tiefe komme ich dann wieder in die Oberfläche, bewege mich dann eine Zeit lang in oberflächlichen Themen und ja, da könnte ich jetzt ausholen.
Hol ruhig gern aus, sehr, sehr gerne. Was wir sehen ist natürlich immer dann, wenn hoch sozusagen, wenn der Bitcoin-Kurs hoch steht, dann wird darüber gesprochen. Hm. So, yeah. Sobald der wieder ein bisschen fällt, ist wieder vorbei. Nichtsdestotrotz sehen wir bei vielen Unternehmern, die Richtung geht Richtung Web3. Also es wird immer mehr darüber diskutiert, macht es Sinn, diese Technologien überhaupt in Unternehmen einzuführen? In welchem Grad lässt sich auch darüber streiten, absolut, weil es natürlich gerade, wenn es um Datenschutz geht, wenn es natürlich um zentralisierte Informationen geht, persönliche Daten und ähnliches, dann ist natürlich die Problematik da, dass wenn ich das auf dezentrale Plattformen ins Internet lege, dass das natürlich so nicht gewünscht ist. Das ist vollkommen klar. Da spielen natürlich dann Rollen rein wie MiCA, das heißt Regulierungen, europäische Regulierung, internationaler Handel und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz sehen wir da schon einen Shift in diese Richtung. Langsam, aber der wird gerade vollzogen. Siehst du das auch so? Also siehst du den Markttrend dorthin gehen oder sagst du, okay, das ist jetzt nun mal wieder so ein Peak, okay, dann steht der Bitcoin-Kurs, keine Ahnung, bei 70.000, dann sind alle wieder drin und dann ist er wieder bei 50.000, ist das wieder ein großes Gejammere. Oder siehst du in den letzten Monaten, Jahren auch einen Trend in diese Richtung?
Also ich sehe einen Trend in diese Richtung, vor allem, da können wir auch unterscheiden zwischen Retail-Trend und Nachfrage und zwischen Unternehmen, B2B-Use-Case. Der Retail, Nutzer schaut natürlich einfach viel mehr auf den Preis. Ich schaue es Nutzer auch häufiger in den Chart, wenn der Preis schneller steigt und schneller fällt. Auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass viele Unternehmen, und das ist, wenn man sich einfach in der Bubble irgendwie jeden Tag bewegt, dass Unternehmen grundsätzlich ein steigendes Interesse, unabhängig vom Preis, an der Technologie zeigen. Und zwar, weil sie verstehen, dass damit neue Geschäftsmodelle potenziell erschlossen werden können. Und die sind eben ganz individuell, ne? Andere je nach Sparte. Man muss nicht komplett die ganze Infrastruktur aufkrempeln, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel einfach sagen, du möchtest neue Kunden gewinnen, wo du möchtest am Zahn der Zeit bleiben, du möchtest deine Nutzer anregen. Klassisches Beispiel, was ich momentan erlebe, als ganz normaler Typ, der zum Einkaufen geht, du kriegst immer mehr Apps von Supermärkten, die angeboten werden mit Vorteilen, Reduzierungen, Rabatte. Und der nächste Trend könnte sein, zu sagen, okay, gleich Richtung Web3 zu gehen, solche Apps auf die Apps umzustellen, das gleich mit einer neuen Technologie im Hintergrund umstrukturieren. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so der nächste Schritt hin deutet, dass die Unternehmen aber natürlich jetzt erstmal die Menschen an App Usability gewöhnen müssen, um dann zu sagen, okay, jetzt stellen wir auch noch die Infrastruktur. Also das ist so dieser Spagat, der jetzt gefahren werden muss. Trend stelle ich auf jeden Fall fest. Und so dieses Treuepunkte, Rabattierung, Nutzer akquirieren, Nutzern was Cooles bieten, zu partizipieren am Geschäft, ohne jetzt zu investieren direkt, aber so doch so den einen oder anderen Vorteil zu haben. Ich glaube, da kenne ich einen Trend.
Das ist auch sehr, sehr spannend. Gerade habe ich mich auch viel mit Adaption von Technologien beschäftigt. Und gerade bei Kryptowährungen wird ja auch sehr, sehr gerne der Vergleich genommen mit der Nutzung des Internets. Das Internet hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir über die Umstellung von damals Web 1.0 zu Web 2.0 bis jetzt hin zu Web 3.0, also die Erweiterung nochmal, die Umstellung davon sprechen. Deswegen geht das natürlich halt mit dieser Adaptionskurve auch sehr, sehr gut einher. Und man merkt halt auch, diese zeitlichen Abstände werden kürzer. Also die Weiterentwicklung geht auch immer schneller. Es ist dann natürlich aber immer die Frage, wenn es immer weiterentwickelt wird, wie schnell wird es natürlich auch dementsprechend von einem Nutzerkreis angenommen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich in der Zeit jetzt einmal zurückdenkt und ich jetzt zum Beispiel auch an meine Großeltern denke, die bis heute das Internet nicht wirklich genutzt haben. Also die sind dann auch immer noch zu ihrer Bank gefahren, beispielsweise wenn wir jetzt über das Online-Banking sprechen, die sind zu ihrer Bank gefahren, haben da ihren Überweisungsträger abgegeben. Das ist für die bis heute das Normalste auf der Welt. Wenn wir jetzt mit Gen Z sprechen, wenn die jetzt eine Überweisung nicht am Smartphone ausführen können, dann sagen die, was ist hier los, was ist das für eine Bank? Also mit der will ich gar nichts zu tun haben. Das heißt, wir sehen ja aber auch natürlich aufgrund des Generationswechsels, wie sich aber auch die Bereitschaft für diese Technologien dementsprechend auch mitentwickelt.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist so dieser nächste Sprung. Das eine ist die von der Unternehmerseite her im Grunde eine existierende Dienstleistungen und Zugangsmöglichkeiten anzubieten. Also zu sagen, hey, wir haben eine coole App für dich. Je nachdem, wie innovativ das Unternehmen oder wie schnell das Unternehmen ist, wenn ihr spart, auch das agieren kann, Umstellung auf eine Web3-Infrastruktur, aber auch die Web2-Infrastruktur anzubieten. Für die Älteren, die sagen, ich bin noch nicht so affin, im Grunde noch einen anderen Zugangsweg anzubieten. Aber langfristig, es geht, glaube ich, immer auf dieses, wo wollen wir mit unserer Gesellschaft hin? Also was wollen wir innovativ bleiben? Was möchten wir als nächstes erreichen? Wo können wir Effizienzen ermöglichen. Und ich glaube so daraufhin, das ist einfach eine Adaption. Es ist, darum geht es. Es ist die Gewohnheit im Grunde durch Bildung und durch über die Zeit dahin zu steuern. Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen Gedanken im Kopf, und zwar im Thema Web 3. Jetzt sind wir wieder von der Privatnutzerseite, also diejenigen, die vielleicht schon affin sind. Also ich kann von mir nur sprechen, Thema Daten, also Web 3, Daten zu monetarisieren. Wir akzeptieren jeden Tag Cookies auf jeder Webseite. Und für mich war das, bevor ich Krypto kennengelernt habe, so normal. Und wir sind in einem Rahmen schon, als Menschen, dass der uns gar nicht mehr stört, weil wir ihn gar nicht sehen, weil wir so erzogen worden sind. Wir sind von Grund auf daran gewöhnt worden. Ja, Web 2, das ist das Internet. Da gehst du rein, da drückst du auf die Webseite Google und Co. Du akzeptierst die Cookies und du hast eigentlich diesen Schalter gar nicht mehr. Du sagst, hey, Moment mal, das sind ja auch meine Daten. Die könnte ich ja auch eigentlich monetarisieren. Die könnte ich ja auch eigentlich wieder zurückgeben. Und ich glaube, das ist so dieser nächste Schritt, dass wir sagen, wenn wir wirklich Adoption erreichen wollen, also auch für größere Projekte, für nachhaltigere Projekte, dann müssen wir Menschen erstmal erkennen, hey, da ist eigentlich ein Zaun, der existiert. Und wenn wir den abreißen würden, dann käme Web 3. Das sind unsere eigenen Daten, die wir Menschen zurück, also wir bekommen unsere eigenen Daten zurück, können dafür Geld verdienen und Unternehmen können aber auch damit arbeiten. Das wäre eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, das ist so, da habe ich auch durch Krypto sehr viel begriffen, was das bedeutet.
Also da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dass es gesellschaftspolitisch ein unfassbarer Wandel wird. Also wenn man wirklich mal begreift, dass wenn ich herrsche über meine Daten bin, diese auch für mich persönlich dann halt auch monetarisieren kann. Und diese zur Verfügung stellen kann. Und auch dann, klar, be your own bank, dass ich dann natürlich aber auch die Verantwortung trage für meine Daten. Und dieses Verantwortungsbewusstsein ist ein unfassbarer Wandel gesellschaftspolitisch. Und der ist heute, und da bin ich völlig bei dir, überhaupt nicht gegeben. Also auch unsere Kinder, wie die erzogen werden, mit Smartphones umzugehen, vielleicht mit Daten ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ich glaube, die mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Also nicht jedes direkte Selfie sozusagen ins Internet einzustellen. Aber am Ende des Tages macht man sich, glaube ich, überhaupt gar keine Gedanken darüber, wo das denn hingeht. Also welche zentralisierte Plattform dann mit diesen Daten dann halt auch arbeitet. Ja, gerade im AI-Zeitalter ist es natürlich auch ein Wandel, der dort stattfindet. Das heißt, diese Daten werden natürlich dann benutzt, um wieder weitere Daten herzustellen. Oder man weiß teilweise gar nicht, was dann in dieser großen Blackbox natürlich dann halt auch mit diesen Daten passiert. Also sowohl mit den Bildern als auch mit anderen Informationen. Ja. Und das wird sich wandeln, da bin ich auch bei dir. Die Frage ist, in welchem Zeitraum? Ja, das ist so ein bisschen anders zu sehen noch. Ja.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
Also ich denke auch, dass wir noch sehr, sehr frisch in dem Thema drin sind, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückdenken. So der eigentliche richtige Startschuss von Facebook. Ich glaube, Facebook wurde 2004 oder 2005 gegründet. Das ist gerade mal 20 Jahre her. So 2008 war es dann so die erste Plattform, wo man dann auch aktiv so selber mal Sachen wirklich gepostet hat. Weil sonst hast du das eigentlich immer in privaten Chaträumen gemacht, wie SchülerVZ, MeinVZ, ICQ, was wir damals noch hatten. Und Facebook war auf einmal so eine große Plattform, die so einen einfachen internationalen Austausch ermöglicht hat über den Browser. Und man hat da einfach angefangen, Sachen über seinen Tagesablauf zu posten, Bilder von sich hochzuladen etc. pp. Das war schon ein großer Wandel und das ging ja eigentlich erst 2008 so richtig los. Wenn wir jetzt zurückrechnen, sind das nur noch 16 Jahre. Danach, kurz darauf, fing es dann an, dass Instagram kam, wo es noch mal mehr Normalität reingebracht hat, Bilder von sich ins Internet zu stellen. Ja, von Videos hat eigentlich noch keiner groß geredet, es sei denn, jemand war so in YouTube drin. Ja, aber auch wenn wir 10 Jahre zurück überlegen, wenn wir uns da den Content auf YouTube einmal anschauen, das war auch noch nicht so publik. Also da, wenn man sich nach Unterhaltung gesehnt hat, dann hat man den Fernseher angemacht. Netflix war da halt auch noch kein Ding. wenn wir überlegen, wo wir jetzt stehen, YouTube, Netflix, Amazon Video, Disney Plus, all diese auch Unterhaltungsmedien sind heute zur Normalität geworden. Und gleichzeitig ist es für die Menschen das Normalste der Welt geworden, im Internet zu posten, sich in tatsächlich sogar auch noch Foren aufzuhalten, aber auch Videoformate von sich selber hochzuladen. Das ist zum Beispiel mit TikTok dann auch mal sehr stark explodiert. Und das ist ja auch eine Plattform, die es noch nicht so lange gibt. Also wir sehen halt so diese Entwicklung mit eigentlicher Nutzung von Web 2 läuft halt auch noch nicht so lange. Und jetzt fängt gerade die Web 3 Adaptierung an. Und das ist, wenn wir jetzt über den zeitlichen Rahmen sprechen, denke ich mal auch nur noch einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, wo es das Normalste für uns sein wird, Web 3 zu nutzen.
Sehe ich ähnlich. Und ihr habt es gerade auch so gesagt. Es gibt einfach selbst im Web2-Bereich eine Entwicklung, dass wir feststellen, immer, also soziale Netzwerke tauschen sich ja auch aus. Es ist ja dort auch immer ein Shift. Und zwar immer mehr hinzu zu größeren Unternehmen. Das heißt, es ist unabhängig jetzt von Zentralisierung der Gedanke, sondern einfach die Richtung hin, dass einfach mehr, dieser typische Netzwerkeffekt, mehr Nutzer ziehen wieder mehr Nutzer an. Und dadurch sind Plattformen wie Facebook, Amazon und X auch so groß geworden. Und ich frage mich, wie wird das Web 3, wird das der Blockchain-Welt auch so ergehen? Wir haben viele, viele, viele Krypto-Projekte, wir haben viele Infrastrukturprojekte, werden die sich vielleicht zukünftig sogar zusammenschließen müssen. Also wir haben ja schon Standardisierungen, die immer mehr ausgetauscht werden. Aber wird es nicht nur der Standard werden, um miteinander zu interagieren, sondern oder wird es vielmehr sein, dass kleinere Unternehmen fusionieren müssen, also auch dezentrale Infrastruktur fusionieren müssen, um zu sagen, wir holen überhaupt die ganzen Nutzer ab. Also da ist alles möglich, ja.
Also ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist aktuell Farcaster, was natürlich schon das Twitter X Pendant ist auf dezentralisierter Seite. Die haben die Nutzerzahlen schnell.
Ja.
Bitte?
Ich glaube, das ist auf Base mittlerweile.
Ist auf dem Second Layer Netzwerk. Ja, ist auf dem Second Layer Netzwerk, vollkommen richtig. Die Nutzerzahlen schnellen nur unfassbar schnell nach oben. Weil dort es möglich ist, zum Beispiel kleine Informationen einzubauen und kleine Buttons selber einzubauen, um dann halt mit seinen Daten sozusagen eine Monetarisierung zu machen. Und das ist ein Stück weit anders als natürlich die zentralisierten Plattformen. Man kann sich da genauso austauschen und genauso seine Reels hochladen und diese ganzen anderen tollen Dinge, die man dort braucht, oder halt auch nicht braucht. Aber was dort passiert, ist halt, dass der Gedanke von, ich nutze meine eigenen Daten, um damit etwas zu tun und bin halt Herrscher meiner eigenen Daten, dass diese Nutzer dort anders agieren. Also das sieht man schon. Die Frage ist, und da bin ich auch bei dir, die Frage ist, welche Teile werden davon eingebaut, welche Infrastrukturen und auch Multi-Chains sozusagen werden in irgendeiner Form mal zusammengeführt, um dann halt auch übergreifend über bestimmte Protokollebenen natürlich dann auch zu arbeiten. Ich glaube, das wird auch der logische nächste Schritt sein, dass sich das ein bisschen rauskristallisiert, ein bisschen verändert, dass es dann vielleicht eine große Chain sozusagen geben wird, die halt alle möglichen Adaptionslayer dann natürlich aufnimmt. Das wird aber vermutlich, also ist meine Vermutung, noch ein bisschen dauern, bis da etwas passiert.
Ja, ja. Wir hatten jetzt das Beispiel vor einem halben Jahr knapp, die Fusion von SingularityNet, Fetch AI und was war das dritte? Hier ist gerade nicht im Kopf mehr. Sind kombiniert
worden Protocol?
Zu einer
Ocean.
Ja, ich glaube Ocean. Genau, danke euch. Sind zur Superallianz fusioniert. Ganz klar, einfacher Gedanke. Es ist ein Trendsektor, aber auch ein wahrscheinlich langfristig anhaltender Sektor. Wenn wir jetzt weg von dem Trend Retail gehen, hin zu einem langfristigen Infrastrukturthema, Blockchain und KI-Lösungen anzubieten. Und die haben verstanden, dass sie Nutzer, aber auch der anderen Seite Mehrwerte bieten, wenn sie sich zusammenschließen. Und hier kommt im Grunde so dieses Thema, wir müssen uns zentralisieren, um eine größere Dezentralisierung zu erreichen. Das ist irgendwie so ein bisschen paradox im ersten Moment, aber dadurch haben sie es jetzt geschafft, sich von der Market Cap her immer noch zu halten, trotz dessen, dass der Markt ja nach unten gegangen ist. Also es war ein Beispiel dafür, dass dass man schon den Gedanken mittlerweile in der Welt hat, in der Blockchain-Welt.
Weil es natürlich auch von den Infrastrukturen sehr gut passte. Ja? Also das muss man vielleicht auch dann sagen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich natürlich AI-Komponenten, auf der anderen Seite habe ich natürlich, Social-Media-Komponenten, die da einfließen, um halt diese Infrastrukturen alle zusammenzubringen. Da passte es sehr, sehr gut. Aber der Trend ist doch ziemlich eindeutig, ja, dass bestimmte Infrastrukturen natürlich auch zusammengehen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt Ethereum und Solana irgendwann mal zusammengehen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aktuell nicht vorstellen, aber das ist natürlich dann auf verschiedensten Layern sozusagen Kooperationen gibt, um halt diese Multi-Level-Geschichten oder Multi-Chain-Geschichten dann halt auch zu bauen. Auf jeden Fall, das wird kommen, definitiv. Weil je mehr Use-Cases natürlich abgelagert werden auf den einzelnen Chains, desto höher ist natürlich die Adaption der einzelnen und je höher ist auch das Interesse natürlich auf der anderen Chain, also meinetwegen, du hast gerade Base genannt oder ähnliches, dieses natürlich dann auch zu adaptieren. Ja. Da gibt es viele, viele Vorreiter, die dieses natürlich auch tun und auch versuchen, um dann halt auch mehr Use Cases da drauf zu bringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch der wichtigste Part, wo wir ja auch immer plädieren. Ohne die Use Cases ist das alles nichts wert. Ja? Und die Unternehmen, die dort Use Cases draufbringen und Ideen haben, dieses auf eine dezentrale Infrastruktur halt auch zu bringen, das sind eigentlich die Treiber dieser ganzen Geschichten. Wir werden sehen, was in den nächsten Jahren definitiv passiert. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ich denke auch, dass das Zusammenführen von verschiedenen Technologien die Usability am Ende auch nochmal vereinfachen kann. Weil wenn jetzt jeder sein eigenes kleines Süppchen kocht, haben wir am Ende 10.000 verschiedene Blockchains. Keiner arbeitet wirklich mit zusammen. Es ist keine Usability da für den Endnutzer. Es ist einfach nur unglaublich kompliziert, sich in dieser Welt überhaupt zurechtzufinden. Das heißt, dieses Zusammenführen, ja, was jetzt nicht für Zentralisierung sprechen soll, aber die Vereinfachung zur Anwendung der Technologie, denke ich mal, dazu wird es sehr, sehr gut beiführen. Auf der anderen Seite, ja, wenn wir uns nochmal so auch zurückerinnern in der Geschichte, in der Automobilindustrie, die Geschichte zwischen Ferrari und Lamborghini, ja, also das heißt, wir brauchen natürlich auch Zugpferde, die einen gesunden Wettbewerb haben, die ein bisschen unter Druck stehen, sich weiterentwickeln zu müssen und zu sagen, okay, wie können wir die Technologie weiter nach vorne bringen? Mhm. Weil einer will immer versuchen, das Zugpferd zu sein und besser zu sein als der andere. Das ist sehr, sehr schön so bekommen wie die Weiterentwicklung. Aber wenn das jetzt zu viele versuchen, gleichzeitig zu machen, dann wird jeder sein eigenes Süppchen kochen und es wird die Technologie nicht nach vorne bringen. Und so wie man das aktuell beobachten kann, es sind ein paar tolle Schlagworte hier gerade gefallen, ist zum Beispiel, ja, Ethereum und Solana werden höchstwahrscheinlich nie irgendwie zusammenführen, ist aber auch ein gesunder Wettbewerb, weil beide sehr groß sind. Ja. Aber kleinere Blockchains, ja, wo viel Intelligenz, viel Know-how und auch viel Erfahrung, aber auch Erfolg zusammenkommen, können natürlich auch einen weiteren sehr, sehr guten Kontrahenten bieten, die natürlich auch lernen und zu sagen, okay, wir sind noch in einem früheren Stadium, wir haben noch die Möglichkeit, bessere Änderungen in die Zukunft zu machen.
Und die können sich auch entscheiden, ob sie sagen, welchem Ökosystem möchte ich mich als erstes nähern? Und das ist ja auch schön, wo möchte ich mich als erstes nähern? Ich glaube nicht, dass es eben, wie ihr selber sagt, Ethereum und Solana, sonst wird auch noch einige andere Layer 1 Blockchains geben. Die kleineren werden jedoch sagen, ich adaptiere die größeren Standards. Das erleben wir jetzt gerade auch wieder. LF0 ist EVM-kompatibel, HBAR ist EVM-kompatibel geworden, IOTA EVM-kompatibel aufgebaut, Algorand. Das heißt nicht, dass sie ihr eigenes Ökosystem verlassen und dort nicht ihre eigenen Use Cases und Projekte schaffen. Weil, und das ist ja das Schöne daran, dadurch, dass jede Layer 1 Blockchain, gerade aus diesen größeren Segmenten, gerade von Unternehmenscases, sehr spezielle Tools hat, spezielle Möglichkeiten, wie ein Unternehmen drauf zu bauen hat. Deswegen ist es ja auch unglaublich vielfältig. Das fördert den Wettbewerb. Und auf der anderen Seite eben haben wir trotzdem die Chance zu sagen, ich wähle einen von den größeren Standards, um zu sagen, ich biete ein Tor an. Und es ist ein bisschen so, habe ich gerade auch, weil das Schlagwort Auto gerade vorhin gefallen ist, daran gedacht, wir hatten eben vor, wann war das, 1900, in den 20ern, oder wann kam die Entscheidung, E-Auto, also Elektromotor, oder machen wir Verbrennermotor? Und dann hat sich die Welt gesagt, okay, wir fangen jetzt aber mit dem Verbrennermotor an, zack. Und so ein bisschen kann man, wenn man dieses Beispiel ein bisschen in die Kryptowelt transferiert, sagen, okay, wir haben jetzt Ethereum aktuell EVM-Standard, also lasst uns das mal so bauen. Und jetzt haben wir uns erstmal dafür entschieden, diesen als allerersten Standard zu nehmen, um Interoperabilität zu schaffen zwischen vielen Projekten. Und das schließt aber nicht aus, dass es zukünftig neue Annäherungsstandards geben wird, weil ja auch sich die Blockchain-Welt und die Blockchain-Technologie stetig weiterentwickelt, also viel, viel schneller eben noch als jetzt die Entwicklung in der Automobilindustrie.
Sehr gutes, sehr, sehr gutes Beispiel. Wie siehst du denn die Regulierung, die es aktuell gibt oder halt auch nicht gibt? Also auf europäischer Ebene, MiCA ist aktiv. Es müssen jetzt die verschiedensten Länder in Europa müssen dann halt auch diese Regulierung und Ähnliches umsetzen. Wie siehst du es ganz persönlich? Ist es eher hinderlich, solch eine Regulierung zu haben, oder ist es eher positiv zu werten, damit man halt Rahmenbedingungen hat? Ich glaube, für Unternehmen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, Rahmenbedingungen zu haben, in denen man auch agieren kann. Für einige Projekte, Kryptowährungen oder auch Tokenisierungsgeschichten, ist das eventuell positiv oder negativ zu werten? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Die Frage ist immer, was ist das Ziel eines jeden, der sich mit Krypto beschäftigt? Genau, für die Unternehmen, für Tokenisierungsanwendungsfälle, Web3, für die Zukunft, um die Technologie überhaupt jetzt immer massentauglich zu machen, müssen wir im Grunde Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Klar ist aber auch, und das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille, dass wir natürlich dass wir ursprüngliche Werte, jetzt sind wir bei der Bitcoin-Wurzeln, mit auch ein Stück weit, ja, nicht komplett verlieren müssen, aber einfach ein bisschen verkleinern müssen, zumal einfach es daran liegt, logischerweise, dass einige Projekte oder kleinere Projekte vielleicht gar nicht mehr in diesen Regulierungsrahmen fallen. Ja. Das Schöne ist bei Krypto dezentral, wer das eben trotzdem nicht möchte in diesem Regulierungsrahmen, kann im Grunde Jurisdiktion verlassen und eine andere wählen, wo man dort freier ist. Es wird wahrscheinlich niemals oder nicht so schnell einen weltweit übergreifenden, einheitlichen regulierenden Rechtsrahmen bieten. Das ist ja die Freiheit und das Schöne daran, dass der weltweit jedem zur Verfügung steht, darauf zuzugreifen. Speziell für Unternehmen, für Web3, Tokenisierung, Massenadoption. Für uns Privatanleger, aber auch für Unternehmen ist die Regulierung einfach der notwendige Schritt, meiner Meinung nach, um Klarheit zu haben, um einfach zu sagen, jetzt haben wir sind mit der Infrastruktur endlich so weit, um zu sagen, wir können euch beraten und Unterstützung anbieten, wir können coole Use Cases schaffen. Jetzt hat der Rechtsrahmen gefehlt, den haben wir jetzt, da muss noch Feinschliff stattfinden, aber es ist zumindest ein erster Schritt und auf dem Weg on the fly, fangen wir jetzt an zu bauen, weil das Bauen ja schon selber wiederum Monate, Jahre dauert. Also von daher ist das ein wichtiger Schritt, im Hinterkopf zu wissen, okay, es verändert sich natürlich auch die Blockchain-Branche, die Nutzer, Werte verschieben sich natürlich zu einem gewissen Teil, was nicht heißt, dass die Werte verloren gehen, sondern wir nehmen sie einfach mit. Und die Freiheit trotzdem zu entscheiden, für welches Projekt innerhalb dieses Ökosystems entscheide mich, ist trotzdem noch gegeben.
Sehr gut. Wir hatten in einer der letzten Folgen, Stefan und ich hatten in einer letzten der Folgen über Real-World-Assets gesprochen. Also sprich über Tokenisierung von physischen Dingen, NFTs, also sprich diese wunderbaren Affenköpfe, die es da so gibt und so weiter. Und was für Mehrwerte das bietet, also Security-Token und Ähnliches. Und da lässt sich, glaube ich, sehr, sehr schön drüber streiten oder diskutieren, ob es denn überhaupt Mehrwert ist, diese ganzen Dinge. Ich glaube, hab da meine persönliche Journey und auch meine persönliche Meinung dazu, dass es für mich in bestimmten Teilen schon Mehrwert bietet, definitiv, weil ich halt in andere Communities hineinkomme. Ich habe einfach die Möglichkeit, Menschen, das ist dann vielleicht auch in der Bubble wieder, ja, aber Menschen kennenzulernen, Unternehmen kennenzulernen, die sich halt mit diesen Themen explizit beschäftigen, weil ich halt Teil der Community bin oder werde, ja, also sprich, wenn ich jetzt so eine Membership habe, im Endeffekt, wenn ich so ein NFT besitze. Was denkst du, wird das noch weiter ausgebaut? Also ich glaube, dass viele Unternehmen sich ja gerade mit diesem Thema NFT auch beschäftigen und halt auch dort massiv Geld investieren, manchmal in kleineren Projekten nur, um erstmal so einen Ballon zu machen und so zu schauen, hey, wie kommt das überhaupt in meiner Community an? Ja, da gibt's auch einschlägige Projekte von, weiß ich nicht, Porsche über Puma oder sonst irgendwas. Aber da gibt's natürlich auch große Brands, die jetzt sehr stark auch da ausgelegt sind und sagen, hey, wir versuchen dann aus der Web3-Welt, also jetzt zum Beispiel dann Yuga Labs oder Ähnliches, dann halt in die Web2-Welt dort ja, Investitionen zu tätigen beziehungsweise zu bekommen. Was denkst du, könnte das ein Trend sein, Tokenisierung, um die Unternehmen noch stärker dann reinzuziehen?
Ja, also Tokenisierung, absolut. Tokenisierung ist ja nur ein Teil der Technologie von Blockchain und es ist wieder total abhängig von Unternehmen, von welcher Zielgruppe habe ich und wo möchte ich strategisch hin. Beispiel, es gibt ein Projekt von Ecomi, die haben eben digitale Sammlerstücke, also bieten die als NFTs an, aber in Kooperation mit ganz normal Web2 Unternehmen, also Disney, Walt Disney, Warner Bros. Und damit bekommt man Lizenzen, lizenzierte Sammlerstücke in einer neuen Form der Digitalisierung, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ist es jetzt irgendwie gefaked, wie viele gibt es noch, Zehntausende, es hat doch gar keinen Wert mehr. Also NFTs ermöglichen Membership durch Limitierung von bestimmten Gütern, die dadurch auch erstmal wertvoll werden. Und ich würde mir niemals, weiß ich nicht, eins von einer 100.000 Millionen, weiß ich nicht, Bildern kaufen, wenn ich weiß, das kann ich mir auch selber ausdrucken, also so gedanklich. Aber in dem Moment, wo ich weiß, wo ich erkenne, hey, die Blockchain verwahrt für mich etwas auf, was limitiert ist, ich weiß ganz genau, wie viele andere Leute das auch noch haben. Und das Schöne ist ja, On-Chain-Marketplace, ich weiß sofort, was ist auch die Nachfrage aktuell. Es entstehen ja ganz neue Märkte. Und da können wir natürlich die Sammler aus der NFT-Members aus der, ich sag mal, alten Welt, traditionellen Welt ziehen, auch die traditionellen Unternehmen, die sagen, wir möchten im Grunde auch einen neuen On-Chain-Marktplatz kreieren, zusammen mit neuen Nutzern. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial, ein Trend, dass der auch dahin gehen wird. Das ist etwas, wo ich glaube, dass es eben nicht sofort passiert, ja? Aber auch, dass die Nachfrage steigt.
Ja, Stefan, ich glaube, für heute, Steffi, vielen lieben Dank für deine ganzen Informationen, für deine ganzen Insights. Ich glaube, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg noch für auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal, LinkedIn und Ähnliches. Wir werden alles natürlich verlinken, unten reinschreiben in die Podcast-Beschreibung und Ähnliches, dass du auf jeden Fall in den nächsten Monaten, Jahren da noch sehr, sehr viel mehr Menschen erreichst. Und ja, viel Erfolg wünsche ich dir auf jeden Fall damit.
Vielen, vielen Dank.
Für heute. Ihr zwei, herzlichen Dank und dann sehen wir uns, hören uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Ja? Vielen Dank, Steffi, ja. Stefan.
Danke. Auch von mir nochmal danke, dass du dabei warst und ich denke mal, uns geht's allen so, wir könnten hier jetzt noch stundenlang sitzen und uns weiter unterhalten, wahrscheinlich die Zuschauer draußen auch, dass sie sich noch viel, viel weiter anhören. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst, an alle Zuschauer auch nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder.
Vielen Dank. Danke euch.
Tschüss. Ciao.